SRF 2 Kultur.
Vollweise Verdingkind, Kleinkriminell, Psychiatrieinsasse. So jemand dann das Wort ergreift, buchstäblich, und dann beginnt der zu schreiben und zu zeichnen, obschon ihn niemand dazu auffordert und es auch niemand erwartet.
Insbesondere ein Weltenlenker war er. Sankt Adolf, der Zweite. Gottgleich, gottähnlich.
Ja. Das war kein Mensch, mit dem man jetzt nächtelang diskutieren konnte und so. Der war schon mit seinem Ding beschäftigt und hatte eigentlich für das Gegenüber kein Interesse.
Aber die Welt um ihn herum entwickelte ein Interesse für ihn. Adolf Wölfli, vor 100 Jahren wurde er geboren, einer der ersten Art Brütt-Künstler. Adolf Wölfli, selbsternannter Doktor der Kunst und Wissenschaft und Direktor der Algebra- und Geographiehefterfabrikation, König und Weltenlenker. Ein Blick auf einen Außenseiterkünstler und sein Werk in Reflexe mit einer Sendung von Danja Sulzer.
Er war ein sehr leicht erregbarer Mensch.
Er hat gearbeitet wie ein Besessener, hat er da ununterbrochen gezeichnet, geschrieben und war richtig ungeduldig.
Es ist schier ohne Anfang und Ende. Er macht kaum eine Pause. Hat er ein Blatt fertig, fängt er gleich ein neues an und schreibt und zeichnet immer weiter.
Schreiben und Zeichnen, da glaube ich auch nicht, dass er einen großen Unterschied gemacht hat. Er zeichnete einfach Buchstaben. Ne?
So zeigt sich ein bunter Teppich an Texten und Bildern.
Im Westen ist das und im Osten ist das und im Zentrum steht er.
Er steht im Zentrum in seinem Werk. Der Berner Adolf Wölfli, der sich selber Sankt Adolf nannte, unterschrieb als Zeichner, Dichter, Schreiber, Komponist. 35 Jahre seines Lebens verbringt er in der psychiatrischen Anstalt in Waldau bei Bern und hinterlässt bei seinem Tod ein Gesamtwerk, das in seiner Fülle schier unermesslich scheint. Rund 3000 Zeichnungen und Collagen und 25.000 zu Heften gebundenen Seiten. Texte, Bilder, Zahlenreihen, die Seiten bis zum letzten Winkel ausgefüllt mit Gedanken, Bildern, Symbolen und Noten. Heute fährt ein Bus zur UPD Waldau, zu den Gebäuden der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern. Kaum steigt man aus dem Bus aus, fällt das Auge auf ein älteres, von der Straße nach hinten versetztes Gebäude. Das gelbe Haus hat viele Fenster mit weißen Verstrebungen, die rechtwinklig über die Scheiben laufen, rote Ziegel, und auf dem Dach steht ein kleiner Turm mit Uhr. In seiner Kompaktheit und seiner Größe wirkt es einschüchternd, wie eine Festung. Im gelben Haus verbrachte Adolf Wölfli 35 Jahre seines Lebens. Darin zeichnete er ohne Unterlass. Er schrieb und komponierte einfache Musikstücke. Adolf Wölfli, der sich selber als herben Unglücksfall verstand und doch versuchte, mit Hilfe seines künstlerischen Werks über sich hinauszuwachsen. Heute sind zum Gelben Haus, das heute der alte Teil genannt wird, weitere Gebäude hinzugekommen. Doch trotz der Nähe zur Autobahn wähnt man sich hier in der Waldau an einem geschützten Ort, inmitten grüner Wiesen. Am Ende einer solchen Wiese liegt das Psychiatriemuseum im alten Pfründerhaus. Gegründet wurde das Museum 1914 von Walter Morgenthaler, dem Psychiater und Betreuer, dem Entdecker und Förderer Adolf Wölflis. Mit 31 Jahren, im Jahre 1895, wird Wölfli in die Waldau eingewiesen. Anfänglich arbeitet Wölfli wie alle Insassen in den angegliederten Bauernhöfen, bis der Psychiater Walter Morgenthaler auf ihn aufmerksam wird, sagt Andreas Althoffer, Direktor des Psychiatriemuseums Bern.
Morgenthaler hat ihn dann angeregt, er sollte zeichnen und schreiben. Und offensichtlich nach etwa 2 Jahren Bearbeitung durch Morgenthaler hat er begonnen zu zeichnen und zu schreiben.
Morgenthaler nimmt sich des stämmigen, vergrämten und jähzornigen Mannes an, besorgt ihm Papier, Malstifte und vor allem Zeit, indem er ihn von der körperlich anstrengenden Arbeit auf dem Feld befreit. Morgenthaler interessiert sich für den Zusammenhang von Geisteskrankheit, Zeichnen und Schreiben. Wölfli wird zu seinem Untersuchungsobjekt. Marie-Louise Käsermann, Kuratorin des Psychiatriemuseums Bern.
Morgenthaler, der war natürlich auch insofern speziell, als er selber in einem künstlerischen Milieu aufgewachsen ist. Sein Bruder ist Maler. Insofern hatte er ein Gespür dafür, dass da etwas Spezielles geschieht, wenn Wölfli zeichnet.
Mit Walter Morgenthalers Hilfe findet Wölfli in der Waldau Konzentration und eine Aufgabe. Das Zeichnen und Schreiben beruhigt ihn. Er ist ein grobschlächtiger Mann, ein Hitzkopf, oft aggressiv und ausfällig oder gar gewalttätig gegenüber Mitinsassen und Personal. Zu Wölflis Zeit wurden psychisch Kranke in den Anstalten noch nicht sediert. Man versuchte vor allem, sie mit körperlicher Arbeit ruhig zu stellen. Wölflis Einlieferung vorausgegangen waren der frühe Tod der Mutter und darauf folgend eine schwere Kindheit als Verdingbub im Emmental. Mit 24 Jahren wird er von einem Mädchen kurz vor der Hochzeit verlassen, weil seine Mutter ihn als für nicht gut genug befindet. In der Folge begeht er 2 Notzuchtversuche an Minderjährigen, worauf er festgenommen und zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt wird. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis versucht er erneut, ein junges Mädchen zu vergewaltigen, woraufhin man ihn auf Unzurechnungsfähigkeit untersucht. In der Klinik Waldau wird Schizophrenie diagnostiziert und Wölfli in die Anstalt eingewiesen. In seiner 7-Quadratmeter-Zelle arbeitet Wölfli, nun da er schier endlos Zeit hat, wie ein Besessener. Pro Tag verbraucht er unzählige Blätter sowie Blei und Farbstifte. Er malt bald auf großen Faltblättern, aber auch auf kleinformatigem, etwas festerem, holzhaltigem Papier oder auf Packpapier, das er faltet und in Hefte klebt, die sich bald in seiner Zelle stapeln. Auch den Zellenboden, die Wände und die Decke verschönert Wölfli im Laufe der Jahre. Marie-Louise Käsermann, Kuratorin im Psychiatriemuseum, zitiert Beobachtungen Walter Morgenthalers über Wölflis Schaffensdrang.
Es ist schier ohne Anfang und Ende. Er macht kaum eine Pause. Hat er ein Blatt fertig, fängt er gleich ein neues an und schreibt und zeichnet immer weiter.
Eine Zeichnung ist für ihn nie fertig. Ein Blatt wird erst zur Seite gelegt, wenn es keinen weißen Fleck mehr darauf gibt. Noch einmal liest Marie-Louise Käsermann aus Wölflis Krankengeschichte.
Hat er gerade keine wertvollen Tatsachen darzustellen, was immer die wertvollen Tatsachen denn auch sein mögen, sage ich, so werden mit der gleichen Wichtigkeit Raum und Zeit einfach ausgefüllt mit Wortspielereien oder eintönigen Aufzählungen von Namen, Hunderten und Tausenden von Ziffern und so weiter. Die Hauptsache ist ihm eben, dass keine Lücke entsteht.
Lückenlos fügt sich Ornament an Ornament, Figur an Schnürlischrift, Buchstabe. Wölflis Bilder erinnern an dicht bemusterte orientalische Teppiche oder an kleinteilige Mandalas. Ihnen wohnt immer Bewegung in, Zierbänder voller Schriftzeichen führen durch die Motive. Möchte man ihnen folgen, muss man den Kopf oder das Blatt drehen. Er zeichnet und beschreibt die Blätter mit Blei und Buntstiften, wobei er warme, erdige Töne den grellen vorzieht. Wölflis Formenvokabular ist relativ eintönig, auch wenn das nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Denn ein großes Thema war für ihn die Wiederholung. Immer wieder taucht sein eigener Kopf auf, kahl und mit großen Augenringen oder mit einer dunklen Augenbinde. Wölfli stellt sich selber dar, aber nicht den vom Leben geschlagenen, den armen, den ungebildeten Wölfli, sondern den großartigen, den berühmten und weltgewandten Wölfli, den er sich in seinem Kopf erschaffen hat und den er in akribischer Arbeit aufs Papier band. Monika Brunner vom Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft SIK ISEA setzt sich seit längerer Zeit mit Wölflis zeichnerischem Werk auseinander. Wölflis Kunst sei narrativ, denn er erzähle eine Geschichte in Bild und Text, und zwar nicht irgendeine Geschichte, sondern die, die er sich für sich selber gewünscht hätte, sagt Monika Brunner.
Das Narrative jetzt speziell bei Wölfli ist dadurch gegeben, dass er seine Geschichte erzählt, seine Vergangenheit. Das ist aber ein Mix zwischen realen Begebenheiten und fiktiven Eindrücken. Und darin, also das illustriert er damit mit seinen Bildern.
In seinen Werken ist er nicht mehr der geisteskranke, jähzornige Eigenbrötler, der sich, weil er aus der untersten Gesellschaftsschicht stammte, auf Bauernhöfen verdingen musste, um nicht zu hungern. In seinen Bildern und Texten entwirft er ein neues Ich, ein Ich, das auf Reisen geht, fremde Länder entdeckt, ein Ich, das mit der Realität nur noch wenig zu tun hat. Und das sieht man in seinen Bildern, sagt Kunsthistorikerin Monika Brunner.
Er begibt sich ja auf Reisen mit seiner Familie, vor allem mit seiner Mutter, seinen Geschwistern in verschiedene Länder. Und das wird dann immer wieder illustriert durch Karten, Wasserläufe, mit Ballonfahrten und so weiter.
Auch Figuren kommen in seinen Bildern vor, wenn auch nur wenige. Meistens, und das ist typisch für Wölflis Selbstzentriertheit und seinen Größenwahn, stellt er sich selber dar. Auch seine Familienmitglieder zeigt er, oft wie sich selber zu Heiligen verklärt.
Man findet fast keine Individualität in diesen Darstellungen. Das ist ja auch noch interessant, während die Personen sehr schematisch und allgemein gehalten sind, ist das Drum und Dran, also die Architektur, die Landschaften sind sehr vielfältig.
Seine Inspiration für die Landschaften, für Architekturen und Formen kramt er aus seinem Gedächtnis, aber vor allem auch aus Heftchen und Illustrierten und aus einem großen Atlas. Ab ungefähr 1915, also nach 10 Jahren in der Anstalt, entdeckt Wölfli die Collage als Gestaltungsmittel für sich.
Später hat er dann die Collagen verwendet und das ist auch sehr ein interessantes Phänomen, weil sein Augenmerk vor allem auch auf die Werbung fiel. Also hat er die Illustrationen erhalten in Heften aus Londoner Zeitschriften. Und dort sieht man dann viel, dass er sich so auf Kosmetikartikel, schön gekleidete Frauen, schönes Wohnen, das hat ihn interessiert. Und es war eben auch eine Welt, die für ihn unerreichbar blieb.
Tages- und Wochenzeitungen und unzählige Zeitschriften mit ernstem bis witzigem Inhalt werden zu Wölflis großer Inspirationsquelle. Auch Kalender und Bildmaterial wie Stadtpläne und Tierbilder waren in der Anstalt vorhanden, ebenso Liederbände und Gesangsbücher. All dieses Material, diese Stoffe, sog Wölfli wie ein Schwamm auf und vermischte es mit Erinnerungen aus seiner Kindheit und Jugend im Emmental. Zu Morgenthaler sagte er einmal:
»Das gibt zu tun. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie man dabei seinen Kopf anstrengen muss, um nichts zu vergessen. Man würde sicher verrückt darob, wenn man's nicht schon wäre.«
Sie hören Reflexe, heute mit einer Sendung über den Schweizer Außenseiterkünstler Adolf Wölfli. Das Zitieren von Geschichten, Charakteren und ganzen Wortlauten zeigt sich insbesondere auch in Wölflis literarischem Werk. Von 1908 bis 1912 schrieb und zeichnete Wölfli fast 3000 Seiten, die er zu einem Buch zusammenfasste. Es trägt den Titel »Von der Wiege bis zum Grab« oder »Durch Arbeiten, Schwitzen, Leiden und Drangsal bettend zum Fluch«. Auch diese Seiten sind immer wieder mit Illustrationen durchwebt. Die Seiten sind gestalterisch durchkomponiert, da und dort sind Buchstaben, Worte oder ganze Sätze hervorgehoben oder koloriert. Alles auf der Grundlage des vorhandenen Lesestoffs, gespeist mit vereinzelten eigenen Erinnerungen, sagt Jürg Laderach, Schriftsteller und Herausgeber eines Wölfli-Gedichtbands.
Er schreibt nach, er imitiert Schreiben. Das heißt, er hatte so Heftchen und, was soll ich sagen, so ringiges Heftli, und illustrierte Weltberichte auf Dienstmädchenniveau, würde ich mal sagen. So illustrierte für den Volksgebrauch, wie es sie heute natürlich noch gibt. Und die hat er ausgebeutet und hat einfach das noch einmal beschrieben. Also man bekommt von Wölfli sehr oft eine stark zerstückelte illustrierte Geschichte vorgesetzt, zerstückelt, weil er keine langen Handlungsbögen will.
Diese Schnitttechnik wendet Wölfli an, wenn es darum geht, aus gelesenen Geschichten neue zusammenzusetzen. Was immer wieder durchscheint, Wölflis Themen sind immer die großen Themen. Die Rede von ihm ist oft als König, als Doktor, als Weltenlenker mit gottähnlichen Kompetenzen. So schlägt er im Buch Von der Wiege bis zum Grab vor, dass seine Heimatgemeinde Schangnau in St. Adolfheim umbenannt und die Schweiz dem neu gegründeten Königreich St. Adolfwald untergeordnet werden soll.
Er hat, man darf sagen, eine Art Megalomanie, einen simplen Größenwahn. Und wenn Herr König Wölfli, das ist ganz klar, dass er eben auch ein König ist, wenn König Wölfli zu erzählen anhebt, dann muss das Thema riesig sein. Ne?
Immer wieder auch zählt er auf, spricht von Hunderttausenden, Billionen von Metern oder Sekunden. Er zählt fast ins Unendliche, poltert und setzt beliebig nach Wörtern Satzzeichen, vor allem Ausrufezeichen, um die Intonation klarzumachen.
Er bringt uns nicht nur zum Lachen, sondern er zeigt uns auch, hier habe ich Wölfli selber gelacht und wollte dir das noch gebührend mitteilen.
Sagt Jörg Laderach. Einwürfe wie Marsch und Ach und O kennzeichnen seine Texte.
Der hat eine Fähigkeit noch entwickelt, mit so musikalischen Interjektionen die Texte zu verzieren. Also da kann er den Text noch etwas hochheben, aber in der Literatur funktioniert das nicht so. Ein Text ist dann nicht mehr wert, wenn er noch so ei, ei, oh weh, aha, oi, nein, doch, ja, nimm's, gib's und so weiter. Das hat er ja immer eingesprengselt in den meisten Fällen.
Das Ganze tut er aus einem ganz bestimmten Grund. Nämlich um Unmittelbarkeit zu erzeugen.
Er kann aus dem Heftchen seine wölfliche Milch herausmelken. Er macht dann seine eigene Materie. Da ist aber das Heft immer noch sehr stark vertreten, aber er garniert es mit Ausrufen. Was ihm wichtig ist, ist, dass das Heft, das Schreiben des Heftes, ist ihm zu wenig unmittelbar. Er will noch dazu auf den Tisch klopfen und mit dem Fuß ausstampfen und das gleich auch noch in die Literatur hineinnehmen. Wir haben eine vom körperlichen Augenblick geprägte Literatur, also eine absolute Spontanliteratur, spontan niedergeschrieben und mit vielen Zeichen versehen, dass man auch merkt, hier tapst Wölfli, hier gluckst Wölfli, hier lacht Wölfli.
Laderach, der sich durch viele wölflische Wortschwalle gearbeitet hat, zollt dem Berner zwar Respekt, spricht aber auch von einer sehr begrenzten Fantasie und von einem Menschen, der Literatur lediglich imitierte.
Ich nenne es jetzt mal etwas abwertend, er hat die Fähigkeit zum ewigen Neuanfang mit etwas Ähnlichem. Besser kann ich es im Augenblick nicht ausdrücken.
Dennoch gelingt es Wölfli immer wieder, den Leser, der geduldig genug über die langweiligen Tiraden St. Adolfs hinwegliest, zum Schmunzeln zu bringen.
Ich lese mal so ein Gedicht, wo man so Handlungsstränge wahrzunehmen glaubt, aber sie sind dann doch immer wieder gestört. Eine Strophe, 8 Zeilen, sehr merkwürdig und auf seine grobschlächtige Weise landet er dann immer wieder so eine Art von Treffer und dann wird es plötzlich gegen seinen Willen und gegen unser Erwarten interessant, faszinierend. Er kam auf diesen hohen Gletscher, war müde, matt und schwach. Der eine spricht, ich heiße Fetscher. Nein, Fetscherin, doch ach. Da hörte er vor sich ein Rollen, kaum hatte er's bedacht, da waren 12 Mann schon verschollen und einer folgte nach. Noch nicht schlecht, ne?
Nicht schlecht, wenn man genügend viel liest von Wölfli, wenn man sich von seinen Zufallstreffern anrühren lässt. Wenn man sich mitreißen lässt von seinen Gedichten und seinen Memoiren, wie Laderach sie nennt. Neben Unverständlichem nimmt er einem doch wieder mit auf seine imaginierten Reisen, auf denen er in fremden Ländern Räuberangriffe, Schiffsunglücke und allerlei Kämpfe durchsteht. Das tut er vor allem in seiner zweiten Heftserie, den geografischen und algebraischen Heften, an denen er von 1912 bis 1916 schreibt und zeichnet. Er nennt die Heftesammlung auch die Gründungsgeschichte der St. Adolfschen Riesenschöpfung. Das Verfassen und Zeichnen dieser Schöpfungsgeschichte ist Wölflis einzige Beschäftigung und sein ganzer Stolz. Kritik erträgt er keine.
Das sind Hochenergiezeichnungen, ne? Weil man so meint, ach, das sind so schöne, regelmäßige Muster, das ist fast wie ein orientalischer Teppich mit irgendwelchen schreienden Gesichtern. Das ist nicht nur, sondern er will immer ein Maximum an Energie, ein Maximum an Ausdruck, ein Maximum an Lautstärke.
Ein Maximum an Energie und Lautstärke will Wölfli erzeugen, der neben seinem Größenwahn und dem Zuspruch seines Psychiaters Walter Morgenthaler durchaus auch außerhalb der Anstaltsmauern auf Interesse stieß. Zum einen verkaufte er immer wieder sogenannte Brotblätter über Wärter und Ärzte nach draußen, wobei er den Preis von 3 Franken pro Stück meist viel zu niedrig fand. Aber, und das war der Grund, warum Wölfli die Zeichnungen überhaupt hergab, vom Geld kaufte man ihm dann neues Zeichenmaterial. Bekannt wurde Wölfli im deutschsprachigen Raum aber vor allem durch Walter Morgenthalers Buch »Ein Geisteskranker als Künstler, Adolf Wölfli« von 1921. Morgenthaler selber erntete dafür vor allem in Künstlerkreisen Anerkennung. Die Psychiatrie hingegen beachtete das Werk kaum. Dass ein Geisteskranker wie Wölfli von der breiten Gesellschaft geächtet, Beachtung fand in der Kunstwelt, sei nicht selbstverständlich gewesen, sagt Daniel Baumann, der Leiter der 1975 gegründeten Adolf-Wölfli-Stiftung.
Es war halt eben auch diese Zeit, nicht der 10er und 20er Jahre, wo die ganze Vorstellung, was ist Kunst, woher kommt Kunst, nicht Paul Klee, Kinderzeichnung, all das, total im Aufbruch war. Und genau in diese Zeit ist Wölfli gefallen. Da fragt man sich dann auch nicht, wenn das jetzt 30 Jahre vorher gewesen wäre, ob es überlebt hätte.
Sehr wahrscheinlich nicht. So war es Wölflis Glück, auch wenn er es nicht wusste, dass er sich in einer Zeit künstlerisch betätigte, in der, nicht weit von Bern entfernt, die Dadaisten ebenfalls begannen, mit der Sprache zu hadern, Lautgedichte und Nonsensliteratur zu schreiben. Lautgedichte wie das folgende von Adolf Wölfli, gelesen von Jörg Laderach.
Rosenau, Erlach, Adolf Wölfli, 1908. Zerlach ist a schöne Schmitte. Werlach fischt a höni Täte. Aber Lader, Obergada, Ladanagel, Obanaba. Cherhach zischta, höni Zitta, Erwach. Nicht wahr? Dön ist Chritta. Hader Soder, Wada Bata, aber nummer Gang ist 16 Schläg Marsch.
Daniel Baumann von der Adolf-Wölfli-Stiftung.
Weder die Dadaisten haben Wölfli gekannt oder umgekehrt, aber sie kamen zu ähnlichen Resultaten zur gleichen Zeit. Diese Sprachauflösung, dass Sprache einfach Rhythmus sein kann, auch Nonsens. Wölfli und die Dadaisten kamen gleichzeitig zu dem Resultat, aber aus ganz verschiedenen Richtungen.
Bei den Dadaisten war es vor allem eine Kapitulation vor der Sprache, ein Implodieren der Sprache angesichts der Brutalität des Ersten Weltkriegs und der rasanten Entwicklung in der Technik und der Industrie. Bei Wölfli mag das auch eine Rolle gespielt haben. Doch sieht Daniel Baumann bei Wölfli auch ein emanzipatorisches Moment. Das Waisenkind aus der untersten Gesellschaftsschicht, das sich aufmacht, sich eine neue Biografie zusammenzuzimmern.
Dieses Phänomen, dass jemand, dem eigentlich keine Sprache zugeteilt wurde, der eigentlich sprachlos sein sollte, spätestens dann in der Psychiatrie, wo er zur Nummer wird, zum Kürzel, keine Geschichte mehr hat, dass der dann eben das Wort ergreift und der nimmt sich dann die Sprache der anderen, ganz verschiedene Sprachen, und baut sich daraus eine neue Welt. Für einen Vollweisen gibt es eigentlich keine Literatur, nicht? Da gibt es keine Sprache, der drückt sich nicht aus, nicht geplant. Und dann schlüpft er halt zum Beispiel so in Beamtendeutsch, dann klaut er Schilder oder klaut dann Musik oder klaut dann die Zeitschriften, plündert er vollständig. Das heißt, eigentlich diese Kultur, diese herrschende Kultur, die ihn dann auch ausgeschlossen hat, die beginnt er zu plündern. Und daraus baut er sich sein neues Leben zusammen.
Sein neues Leben, in dem er, wir haben es gehört, glücklich und mächtig ist. Und obwohl Wölfli die tragische Geschichte seines Lebens nicht in seine Erzählungen einfließen lässt, obwohl er den oft tristen Anstaltsalltag oder seine Tobsuchtsanfälle zensiert, ab und zu erkennt Daniel Baumann doch auch noch etwas von Wölflis wahrer Biografie in seiner Utopie.
Wenn man Wölfli ein bisschen besser kennt, nicht, man muss sich dann durch diese unglaubliche Flut von Wörtern, wird ja richtig auf den Leser eingedroschen, ja, wenn man das liest, man ist auch ermüdend. Die Bilder auch, die sind ja sowas von voller kleiner Figuren und so, die alle eigentlich auf einem einzwitschern. Wenn man dann was mal überwunden hat und dadurch diesen Haag durch ist, dann kann man eben ganz andere Gebiet entdecken. Da gibt es zum Beispiel auch eine große Traurigkeit, die aber natürlich mit diesem ganzen Geschwätz überdeckt wird. Aber da merkt man, dahinter schwirrt dieses Drama seines Lebens.
Auch Schriftsteller waren vom Fall Wölfli fasziniert, zum Beispiel Rainer Maria Rilke, der davon spricht, wie erstaunlich und fördernswert es sei, wenn Geisteskrankheit, den ich zitiere, Rhythmus heraufbringt, durch den die Natur das ihr Entfremdete wieder für sich zu gewinnen versucht. Dennoch, Wölfli hat nur wenig Kontakt nach außen, auch vermag er es nicht wirklich, sich dezidiert über sein Gesamtwerk zu unterhalten. Am 6. November 1930 stirbt Adolf Wölfli in der Klinik Waldau an Magenkrebs. Danach wandert ein Großteil seines Werkes auf den Dachboden der Psychiatrie oder verstreut sich in diversen kleineren Sammlungen. Ab 1945 entdeckt der französische Künstler Jean Dubuffet Wölflis Kunst und beginnt, sie auszustellen. Größere Beachtung findet Wölfli ab den 1970er Jahren, als der Berner Kurator Harald Seemann Adolf Wölflis Werk immer wieder in Gruppenausstellungen zeigt, unter anderem auch an der Documenta in Kassel. Kurz darauf wird in Bern die Adolf-Wölfli-Stiftung gegründet, die bis heute seinen Nachlass verwaltet. Eine der von Seemann kuratierten Ausstellungen hieß, ganz im Geiste Wölflis, der Hang zum Gesamtkunstwerk. Adolf Wölfli, Schreiber, Dichter, Zeichner, Komponist. Sie hörten die Sendung Reflexe von Danja Sulzer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.